Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir begrüßen jetzt hier im Studio ganz herzlich Gerhard Bialas. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Aktueller Anlass ist nicht so schön. Sie sind 81 Jahre alt, saßen 30 Jahre lang im Tübinger Gemeinderat und haben geimkert, haben diverse Auszeichnungen bekommen für ihre politische Tätigkeit. Aber Sie werden immer noch vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist ein Kopfschütteln ruft es hervor bei mir, wenn ich einfach das höre. Was macht es mit Ihnen?
Ja, bei mir ist das Kopfschütteln schon seit Jahrzehnten vorhanden. Und ich war ja auch nicht nur 30 Jahre Stadtrat, ich war auch 20 Jahre Kreisrat, war viele Jahre auch Mitglied im Großen Senat und im Senat der Universität und im Personalrat. Hatte ja auch eine Auszeichnung bekommen vom Minister Trotha damals für 25 Jahre treue Dienste für das Jahr Land Baden-Württemberg. Und das sind dann schon Widersprüche. Wenn ich mir auch überlege, dass ich ja auch vom Städtetag Baden-Württemberg die silberne und die goldene Ehrennadel bekommen habe, und die Landkreismedaille für 20 Jahre Kreistagszugehörigkeit, da kommt man da nicht klar, was da an mir verfassungsfeindlich sein soll. Und auch nicht, wieso ich dann einer Partei angehören soll, also der TKP in dem Fall. Und die verfassungsfeindliche Bestrebung hätte. Was soll das überhaupt sein, verfassungsfeindliche Bestrebung? Denn ich habe ja auch immer kandidiert, auch wenn ich im Senat und bei der Universität ja beschäftigt war, 27 Jahre als Gärtnermeister im Botanischen Garten, ja kandidiert auch zu Bundestagen, zu Landtagen wiederholt, auch immer mit der Aussage, damit stelle ich unter Beweis, dass ich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintrete und deshalb kandidiere ich auch zu diesen freien Wahlen. Und dieses Recht nehme ich für mich in Anspruch.
Und das soll Ihnen abgesprochen werden durch diese Beobachtung?
Ja, man möchte mich wohl so unter Druck setzen, dass ich mal endlich aus dieser TKP austrete. Aber den Gefallen werde ich niemandem tun. Das wäre ja wirklich auch gegen meine eigene Auffassung und auch gegen mein eigenes Naturell. Das kommt einfach nicht in Frage. Das Leben hat mich eben doch gelehrt, dass man sich wehren muss und dass man auch Widerstand leisten muss gegen bestimmte Dinge, die eben passieren.
Welche Dinge sind denn in der DKP oder werden vom Verfassungsschutz da noch als verfassungsfeindlich denn angesehen?
Ja, ich weiß nicht, wer da auf diese Idee gekommen ist. Jedenfalls, weil ich ja wohl Mitglied der DKP bin, es hat auch nichts verändert, wo wir dann die Wählervereinigung Tübinger Linke aufgemacht haben und ich dann für die TÜL kandidiert habe, für die ich ja dann auch Stadtrat geworden bin. Und nicht nur einmal. Das muss man eben auch sehen. Und ich denke, das ist aber eine lange Geschichte. Ich kam ja als 20-Jähriger nach Tübingen, bin dann 1951 hier in Tübingen im Oktober in die KPD eingetreten. Zudem habe ich aber auch die verschiedenen Geheimdienste auf dem Hals. Auch die Vorgänger vom Verfassungsschutz, wie die K14 zum Beispiel. Das war die politische Abteilung der Kriminalpolizei, die K14 im Land Baden-Württemberg. Und auch andere, auch ausländische Geheimdienste. Und selbst die Franzosen, die waren nicht gerade sehr freundlich über mich gesinnt. Mindestens also den ihr Nachrichtendienst, weil ich immer wieder diese Forderung mit anderen entwickelt habe, auflösen der Garnison, garnisonfreies Tübingen. Und dies ist ja eine tolle Sache, dass wir das hier geschafft haben.
Aber das kam nicht an, als die Franzosen ja bis Anfang der 90er Jahre noch hier da waren, dann haben die sich auch beobachtet.
Ja. Ja, so ist das halt. Die haben immer alle gut auf mich aufgepasst.
Was würden die sagen nochmal? Das scheint mir ja als so ein bisschen fast krankhafter Antikommunismus, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, als ob das so ein Relikt wäre aus dieser Zeit.
Ja, der war natürlich dann im Kalten Krieg auf dem Höhepunkt mit dem KPD-Verbot am 17. August 1956. Da konnte sich ja kaum mehr jemand trauen, das Wort Sozialismus überhaupt in den Mund zu nehmen. Das, unter Adenauer waren ja wahnsinnig viele Verfahren und Prozesse und auch Strafverfolgung. Waren ja auch viele Kommunisten in Gefängnissen drin. Eben gerade, weil sie gegen die Einführung der Wehrpflicht aufgetreten sind. Und zu denen habe ich auch in Tübingen gehört, zu dieser Ohne-Uns-Bewegung. Wir haben damals unter die Blaue Brücke darunter gemalt, allgemeine Wehrpflicht ohne uns. Deutschland einen Tisch, gesamtdeutscher Friedensvertrag und eben solche Sachen. Und das war gar nicht im Sinne von Adenauer und seinen Leuten.
Aber inzwischen ist Zivildienst eine Selbstverständlichkeit.
Tja.
Hatten Sie, inwiefern hatten Sie über die Jahre auch durch diese Beobachtungen und Ihre politische Tätigkeit zu leiden unter den Aktivitäten von Verfassungsschutz? Außer jetzt der psychologischen Art?
Also ich habe mich nicht leiden lassen. So, ich habe mich auch nie geduckt. Das war also für mich klar. Es war natürlich nicht immer einfach, auch für die Familie, so für die Kinder in der Schule und so. Oder auch sonstige Verwandte, eben wenn Name Bialas war, eben dann schon was Verdächtiges. Das haben auch die Kinder zu spüren bekommen.
Da wurden Sie in so eine Ecke gedrängt.
Oder man hat versucht, Sie in so eine Ecke zu drängen. Es ist aber nicht gelungen. Und ich habe nie einen silbernen Löffel oder was geklaut. Es ist also einfach nichts zu machen. Ich war ja auch keine Stunde im Gefängnis. Trotz aller Versuche, die immer wieder gemacht wurden, mich mal in den Knast reinzukriegen, hat einfach nicht funktioniert.
Welche Anklagen gab es da gegen Sie? Welche Anklagen gab es gegen Sie oder welche Versuche auch?
Ja, das war mal der Versuch, da gab es mal so einen Volksbund für Frieden und Freiheit hier. Und das war auch so ein CDU-Ableger, so eine Geheimorganisation. Die haben das auch versucht, mir in den Knast reinzubringen. Das ging sogar so weit, dass man mir angelastet hatte, einen hinterlistigen Überfall mit schwerer Körperverletzung gegen eine Sekretärin von denen. Völlig frei erfunden, absoluter Blödsinn. Das Verfahren, das wurde dann eben auch entsprechend eingestellt. Aber leider mangels an Beweisen und ich konnte diesem Luder nicht den Meineid nachweisen. Das war das, was mich so betrübt hat.
Ganz schön hart.
Oder auch landesverräterische Beziehungen. Wenn man sich sowas vorstellt, wir hatten mal ein KPD-Blättchen hier, das war der Tübinger Scheinwerfer. Das war mal nach einer Bundestagswahl eine Karikatur gemacht in dieser Zeitung. So, man hat schon gesehen, ja, das könnte vielleicht der Adenauer sein. Also der stand dann da, der war in Amerika vorher, auch bei Indianern zu Besuch. Und da hat er ein bisschen so ein Indianergesicht gehabt, der Adenauer. Hat dann einen Sack hochgehalten, das stand drauf vor dem 6. September. War da erstmal da soziale Versprechung, Vollbeschäftigung, oh, alles mögliche hübsche Sachen. Und dann nach dem 6. September hat er den Sack aufgemacht, da kamen Ratten rausgerannt. Ratten, das dann darauf Arbeitslosigkeit und Wehrpflicht und weiß der Kuckuck was alles, lauter schlimme Sachen. Und wegen dem musste ich vorreiten dann, das war damals noch im wo das Haus der Jugend war, da war die Kriminalpolizei drin, das ist jetzt die Jugendherberge. Muss ich also vorreiten bei einem Kriminaloberkommissar oder was da gewesen ist. Ja, gegen sie liegt eine Anzeige vor von der Oberstaatsanwaltschaft in Stuttgart. Wegen Beleidigung des Bundeskanzlers und Verunglimpfung der Regierung. Wegen so einer Karikatur. Da habe ich dann der konnte dann nichts mehr mit mir machen, weil ich zu ihm gesagt habe, sagen Sie mal, wer sagt denn überhaupt, dass das der Adenauer sein soll hier? Das steht doch gar nicht dabei. Oder meint sie, dass der so aussieht? Also hat er mich wieder nach Hause schicken können, ne, mit keinem Ergebnis. Es gab also noch einige andere Vorfälle, aber das war mir das Interessanteste. Also wegen sowas, wenn man sich das heute vorstellt, wegen so einer Karikatur, da müssen beinahe alle Journalisten hier im Knast sitzen.
Sind wir froh, dass es sich so gebessert hat?
Ne? Das war Adenauer. Also das war Adenauer-Regime, wirklich ganz pockelhart, das war kalter Krieg pur, was der gemacht hat.
Aber wenn Sie sagen, es gab sehr viele Berufsverbote auch wegen einfacher Mitgliedschaft in der KPD, das war bei Ihnen nie ein Hinderungsgrund, auch diese Einstellung in den quasi Staatsdienst bei der Universitätsgärtnerei?
Ja, es war so, dass in Tübingen so etwa 30 Berufsverbotsfälle waren, so etwa. Und bei mir war es so, ich habe angefangen im Botanischen Garten als Gärtnermeister am 1. Oktober 1968. Da waren gerade so die Studentenrevolte so ein bisschen rum, da wurde wieder etwas ruhiger und so und alles. Ja, und die haben mich eben genommen, weil ich total was gut konnte, Landschaftsgartenbau. Und das war prima. Ich habe dann das Revier Ökologisches Alpinum bekommen, habe mich eben dann auf die Alpenpflanzen, Alpenökologie spezialisiert, habe ja auch die Alpenanlage dort dann um und neu gebaut, das kann man auch sehen. Das Ding, das war eben so mein berufliches Lebenswerk. Und da gab es schon Versuche, mal auch den Professor von mir zu warnen. Da durfte ich auch mal vorsprechen, ne, dass er von mir gewarnt worden sei. Und so, ich habe ihm dann nur sagen können, Herr Professor, wer lange genug in Tübingen ist, der kennt mich und dem macht es überhaupt nichts mehr aus, dass ich so bin.
Galt das eventuell vielleicht sogar dann als ungefährlicher, wenn man halt in Anführungszeichen nur Gärtner ist und Lehrer, Leute in der Bildungsecke, die hat man eher dann aus dem Verkehr gezogen?
So? Ja, also vom Radikalerlass her waren eben eigentlich alle betroffen. Egal, ob das ein Postler war irgendwo, aber wahrscheinlich an der Gemeinde können ja vielleicht die Alpenpflanzen nicht sonderlich ideologisch beeinflussen, was ja auch stimmen würde, ne, die Alpenpflanzen. Aber es gab ja damals auch diese Wahl des Präsidenten, die erste Wahl, wo dann Adolf Theiss Präsident wurde. Und da war die große Vorstellung im großen Senat, das war damals noch im Kupferbau oder wo, auf jeden Fall Theiss. Und habe ich mich dann zum Wort gemeldet, sage ich ja zu ihm. Ihm sei ja sicher nicht verborgen geblieben, dass ich für die DKP zum Bundestag kandidieren würde. Was er dem meinen würde, wenn er Präsident wäre, ob ich dann für ihn im öffentlichen Dienst noch tragbar wäre. Dann meinte er, ja, ich wäre dann für ihn nicht mehr tragbar, wenn ich versuchen würde, die sozialdemokratischen Kollegen aus dem Botanischen Garten rauszuegeln und dafür kommunistische reinzunehmen. Also die absolute Lächerlichkeit, so eine Antwort, aber so war das halt. Und der wollte auch nichts von mir. Also das muss ich also sagen, also Theiss war in der Beziehung also wirklich kein Adenauer-Radikaler.
Also auf lokaler Ebene hat man sie geschätzt, geachtet und respektiert, und auf regionaler bis bundesweiter Ebene hat man sie versucht, mundtot zu machen.
Oh, na ja, auf lokaler Ebene gab es natürlich schon entsprechende Versuche, also auch immer wieder, und das hat manchen ganz gewaltig gestunken, dass ich einfach ins Rathaus gekommen bin. Ja, wo gab es denn sowas? Ne? Ein Kommunist im Rathaus. Ne, und damals noch zur Kandidatur 1975, wo ich am Info stand und Eugen Schmidt getroffen habe, hat er gemeint, naja, also wenn Sie alleine reinkämen, also das ging ja dann noch, aber da kamen wir gleich zu zweit rein. Da kam ja der Harald Schwaderer dazu, der ja auch Berufsverbotsfall wurde. Das war da schon großes Aufsehen damals, eben sowas. Und später dann sogar zu dritt. Schrecklich sowas. Eieiei. Ne? Aber die leben alle noch, die wir in Tübingen umgebracht haben.
Solche Befürchtungen gab es da? Was wurde da noch so alles für Schreckensszenarien denn an die Wand der Zukunft gemalt, wenn jetzt die DKP in den Gemeinderat kommt mit drei Leuten?
Naja, es hat sich kaum jemand aus der Reserve getraut. Wer damals noch sehr aktiv sein konnte, das war eben auch diese Zeit des Kalten Krieges, das war Axel Heinzmann, der mich immer wieder massiv auch mit Leserbriefen angegriffen hat. Aber ich war ja da nicht zimperlich und habe schon entsprechend zurückgeballert. Also sowas wieder nicht. Und damit muss auch jeder rechnen, wer mich anballert, dass er dann auch eine über die Rübe kriegt. Also so einfach war das mit mir nicht zu machen.
Klären wir noch mal kurz, wer war Axel Heinzmann?
Ja, Axel Heinzmann, der war doch von diesen rechten Studenten in der Universität, mit dem hatte ich mich auch schon immer wieder angelegt, im Senat oder im Großen Senat. Das war im Großen Senat, das war eben dieser Rechtsradikale, der dann später ja auch ganz offen mit den Nazis rumgemacht hat. Und mit der NPD, den kennt man ja inzwischen zur Genüge, ist auch schon einige Male vorbestraft worden.
Im Gegensatz zu
Sportgruppe Hoffmann und so, selbst mit denen.
War das nicht auch das Attentat in München auf dem Oktoberfest, was noch irgendwie irgendein Tübinger damit zu verantworten hatte?
Nee.
Das nicht?
Also ich wüsste da nichts in dem.
Wir hören
mal wieder. Was es auch gegeben hat, das muss man einfach sehen. Ich weiß nur nicht, bis heute nicht, wer der Verursacher war. Es gab so einen regelrechten Psychoterror, indem man zum Beispiel große Dinge bestellt hat über Großversandhäuser, Otto-Versand, was weiß ich, was alles Mögliche. Da kam man eben, ob dann eine Bügelmaschine kam oder ein Schreibtisch oder so riesen Dinge nie bestellt worden. Und das Tollste war damals aber auch, dass mal eine große Rechnung kam von der Post über Telegramme. Ich hätte Telegramme aufgegeben. Gehörige Rechnung, sage ich, habe überhaupt keine Telegramme aufgegeben. Was war das? Ja, Telegramme an Nachrichtenagenturen, New York, Moskau, Tokio und weiß ich, Telegramme. Ja, sage ja, aber heo, das ist ja schon interessant. Jetzt möchte ich aber auch die Texte haben, ne? Weil von mir stammt das nicht. Was hat man hier für einen Missbrauch getrieben und welche Texte hat man mir untergejubelt? Ja, das können Sie mir nicht sagen, das wäre dann Postgeheimnis. Das könnte ich dann nur über eine richterliche Verfügung. Du warst aber zu dämlich, wegen sowas einen Prozess anzustrengen. Ich habe eben dann verlangt, dass wenn ein Telegramm unter meinem Namen aufgegeben wird, dann nur nach Rücksprache bei mir, ob ich denn ein Telegramm überhaupt aufgegeben habe. Und dass in die Poststellen reinhängen müssten, ein Ding, erst Telegramm, erst mit Rücksprache bei Bialas. Und da hat das aufgehört. Also auch solche Dinge. Es kam natürlich auch entsprechende Morddrohungen. Und nicht nur gegen mich hier, ne, auch gegen meine Mitstadträte oder so, die Heidi Haug damals auch. Ne, wenn du vorm Frühstück schon so ein Ding kriegst, was dann heißt, ja, erst bist du dran oder so, dann macht das keine Freude. Oder einmal, ich habe dann eine Bombe unter deinen dreckigen Arsch gelegt. Da denkst du, naja, habe ich bei der Polizei angerufen, ob denn gerade wieder ein verrückter Typ unterwegs ist oder so, der solche Geschichten macht? Nö, nicht, dass sie wüssten. Sagen sie, naja, aber ich soll mal mein Auto stehen lassen, haben dann zwei Mann geschickt, die haben ja schon mal meine Karre untersucht, ob da einfach eine Bombe drin steckt. Also solche Dinge gab es eben auch, aber solche Versuche einfach dann entsprechend mit so einem Psychoterror unterm Deckel zu halten. War aber mit mir nicht machbar, ich bin da gleich immer wieder zur Presse, Schwäbisches Tagblatt oder wie auch immer, Lesebrief geschrieben, ich habe mich immer heftig zur Wehr gesetzt und das bis zum heutigen Tage.
Und
das ist das beste Mittel eben dann, die entsprechende Gegenoffensive zu entwickeln.
Haben Sie nie Angst gehabt nach solchen Drohungen?
Nö, also das muss ich von mir sagen, also Angst war bei mir kein Thema. Ich bin zwar vielleicht mal, wenn es eine tolle Geschichte war, mal kurz in eine Nachdenkdefensive gegangen, aber dann wieder offensiv geworden. Wie so ein Fall, ich habe teilgenommen an den zweiten Deutschlandtreffen der Jugend, das war damals in Rostock, meine ich, ja, in Berlin. Oder auch in Rostock war ich mal, eben solche Dinge. Und da kam auch mal eine Anzeige, und ich hatte damals auch noch kandidiert, nach dem KPD-Verbot für die DFU, auch mal zum Bundestag als Zweikandidat, kam mal eine Anzeige gegen mich, weil ich darüber gemacht bin, also wegen landesverräterischer Beziehung. Und eine ganz tolle Sache, da haben die dann so einen Oberpolizisten aus Stuttgart hergeschickt, weil die Tübinger, die haben sie gar nicht mehr auf mich losgelassen, weil dann bei mir nichts zu machen war. Aber aus Stuttgart haben sie dann gleich eingeschickt für ein Verhör. Und das Verhör, das war dann schon entsprechend so, dass ich ihm das erzählt habe, was der eigentlich schon wusste. Und dann wollte ich aber seinen Namen haben, habe dann seinen Namen auch bekommen, habe dann auch seinen Namen, das Verhör, in einer Zeitschrift veröffentlicht damals. Die ist, glaube ich, weiß nicht mehr, wie die jetzt hieß, diese Zeitschrift. Jedenfalls, das war für die schon ganz schön spannend, die Leute. Und habe dann auch die Kandidatur zurückgezogen für die DFU unter diesem Druck, ne, weil ich auch die DFU diese Geschichte dann nicht aussetzen wollte. Aber es gibt eben Dinge, die, die total eben daneben waren, bin dann in die Gegenoffensive, habe dann verschiedene Ministerien geschrieben. Da war damals noch Filbinger Innenminister übrigens, unter dem seine Regie ist dann mit das veranlasst worden. Und da kam letzten Endes ein Brief von Mende, weil ich habe gefragt, ob ich denn nicht darüber darf jederzeit oder ob ich da Genehmigung brauche oder wie oder was. Nein, ich durfte jederzeit darüber einreisen, bricht auch keine Genehmigung und müsste auch nicht die Meinung der jeweiligen Bundes- oder Landesregierung vertreten. So, und das hat dann genügt und dann kam von einem Oberstaatsanwalt namens Häberle aus Stuttgart ein schriftlicher Bescheid. Hiermit haben wir das Verfahren gegen Sie eingestellt. Ein Verfahren, das nie gegen mich eröffnet wurde. Das war nur ein Geheimverfahren. So, und ich bin aber damit dann schon in die Öffentlichkeit und in die Offensive. Und wo muss man das dann machen? Man darf sich da nicht wegducken.
Gerhard Bialas, ein 80-jähriger Senior, der immer noch unter der Beobachtung vom Verfassungsschutz steht. Wir reden nach der nächsten Musik gleich weiter. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast heute, Gerhard Bialas. Mit 81 Jahren immer noch wahrscheinlich das älteste Opfer des Verfassungsschutzes, zumindest unter der Beobachtung. Sie haben es immer mal wieder versucht, diese Beobachtung auch zu stoppen. Wann haben Sie, mit welcher Begründung sind Sie da denn immer rangegangen? Auch warum wollten Sie das stoppen lassen und was kam zurück?
Ja, das ganze Ding fing eigentlich wieder so an, dass vor einigen Jahren, schon noch vielleicht 10 Jahre oder so, ich bin ja 2005 raus aus dem Gemeinderat und aus dem Kreistag, die UFW einen Antrag gestellt hatte im Gemeinderat, dass sich doch alle Gemeinderatsmitglieder freiwillig bei der GAUK-Behörde überprüfen lassen sollten, ob sie da irgendwas mit dem Stasi hätten. So habe ich gesagt, ja, klasse, prima, sofort machen wir gerne mit. Alles muss auf den Tisch unter einer Bedingung, dass die Stadt Tübingen dabei behilflich ist, dass auch der Verfassungsschutz alles offenlegt. Dass ich die entsprechenden Sachen, die der Verfassungsschutz über mich gesammelt hat, auch eben bekomme, also unter dieser Bedingung. Machen wir das gerne mit. So, alles. Und dann habe ich eben aufgrund dessen, und da hat der Eugen Schmidt als Oberbürgermeister damals gesagt zu UFW, ja, meine Herren, nehmen Sie doch diesen Antrag zurück. Wir waren doch alle schon mal drüben. Also das war dem außerordentlich peinlich und wahrscheinlich hat er auch gerochen, warum. Ich habe ja dann auch aufgrund dessen gleich das Ministerium angeschrieben und sagte, ja, jetzt, wie sieht's hier aus? Ne? Ich möchte wissen, was hier los ist. Ich möchte also alle Unterlagen haben. Und verlange dann auch, dass ich die bekomme. Nicht, dass die nur irgendwie vernichtet werden, einfach, ich will das alles haben. So, und dann hin und her und rum und nom, die haben sich gewundert wie ein Aal, haben mir eigentlich gar nichts rausgelassen und sie müssten gar keine Auskunft geben. Ich habe die dann aber so unter Druck gesetzt, dass sie letzten Endes mir mal die wichtigsten Daten mitgeteilt haben. Dass ich also Mitglied im Parteivorstand war schon und so und wann ich in die KPD eingetreten bin und weiß ich was. Alles Dinge, die in der Zeitung standen und die eigentlich allen Menschen bekannt sein können, wenn sie Zeitung lesen. Also das war's. Auf jeden Fall hatte ich die so weit gekriegt, so einen Kurzlebenslauf über mich zu verfassen. Das ist ja auch schon mal was. Und das waren eben so die spannenden Sachen. Und so kam das eben alles richtig hoch. Es haben sich dann auch einige Medien dafür interessiert. Die Stuttgarter Zeitung hat berichtet, die Süddeutsche Zeitung, die Woche in Hamburg. Alle haben sie Berichte gebracht. Das war nicht so ohne. Und das Schwäbische Tagblatt ja auch. Ich war da nicht gerade sehr zurückhaltend und das war nicht ganz ohne Wirkung geblieben. Nur immer mit dem gleichen Ergebnis, auch bei den weiteren Regierungen, die ich dann angegangen bin. Das war ja schon, wo Börzele Innenminister war. Und da zuständig für den Verfassungsschutz. Es kamen immer die gleichen Antworten, quasi also, solange ich eben dieser Partei angehöre, also der DKP, da wäre das so. Ne? Und da müsste man mich weiterhin beobachten. Und das kommt jetzt ja auch in dem letzten Bescheid vom Innenministerium, die mir geschrieben haben, also dass die Beobachtung, die Beendigung ihrer Beobachtung durch den Verfassungsschutz setzt voraus, dass die gesetzlichen Voraussetzungen aktuell nicht mehr vorliegen. Dies ist nach erneuter Prüfung und der Beteiligung des Landesamts für Verfassungsschutz nicht der Fall. Die Deutsche Kommunistische Partei ist eine verfassungsfeindliche Bestrebung, daher seit langem Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzbehörden. Und dann steht eben, das wird auch von mir nicht bestritten, schreiben die, habe ich auch nie gemacht. Und ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, das würde einfach zu weit führen. Die schreiben aber auch der Verweis auf ihr hohes Alter vermag die Beobachtung nicht zu begründen. Entscheidend ist vielmehr, ob ihrerseits eine aktive Betätigung für verfassungsfeindliche Bestrebungen unterbleibt. Dies ist nicht der Fall und wird von ihnen auch nicht geltend gemacht. Ihr Alter findet insoweit Berücksichtigung, als das Landesamt für Verfassungsschutz verpflichtet ist, bei Personen über 70 Jahren in kürzeren Abständen als bei jüngeren Personen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Beobachtung weiter vorliegen. Das heißt also, die prüfen öfter nach, ob man schon plemplem geworden ist, ne, oder gestorben. Also das, man soll es nicht fassen. Also das ist ja dieser schriftliche Bescheid und ich lasse den auch gerne hier.
Und das unterscheidet sich in keinster Weise von den Antworten, die Sie auf Ihre früheren Anfragen
bekommen haben. Das sind die gleichen alten Antworten wie der Vorgängerregierung. Und das ist auch das Bedauerliche. Und ich habe an sich auch erwartet, dass jetzt von der neuen Regierung und der Kretschmann eine andere Antwort kommt. Aber mich wundert es ja insofern schon eigentlich nicht mehr, nachdem ja das Innenministerium der SPD mit unterstellt wird und ein SPD-Innenminister vorhanden ist. Weil die gleichen Antworten kamen ja auch schon unter Bürzele.
Glauben Sie, wenn ein grüner Innenminister gewesen wäre, hätte sich da was geändert?
Ja, ich bin da nicht sicher. Ich glaube auch, dass das nicht so toll wäre. Es ist ja wohl so, dass sich alle Regierungen hinter diese Gesetzeslage verschanzen. Das Verfassungsschutzgesetz sagt das und das aus, aber wie das nun genau dann zu interpretieren ist, das ist dann eine andere Frage. Ich habe keinen Bock drauf, da einen juristischen Weg zu gehen und das entsprechend rauszukitzeln, wie das nun genau gemeint ist. Sondern ich gehe den politischen Weg und sage, es ist einfach völlig undemokratisch und ich finde das eine unglaubliche Unverschämtheit, mich weiterhin so zu beobachten und auch eine Respektlosigkeit mir gegenüber und auch respektlos gegenüber meiner Arbeit, die ich geleistet habe, so mit mir umzugehen und ich lasse mir das einfach nicht gefallen.
Forderung ist dann quasi eine Gesetzesänderung muss her.
Ich meine, das habe ich auch den Landtagsabgeordneten gesagt, auch Leda Bahl und Rita Halle-Heidt, dass man dann bestrebt sein muss, wenn das Gesetz das so nicht hergibt, das Gesetz zu verändern. Das muss ja wohl doch drin sein. Es werden doch laufend Gesetze verändert. Oder sollte das ganze Gesetz wegschmeißen und dann ein entsprechendes Neues machen?
Aber da haben Sie bisher noch keine politische Unterstützung von irgendwelchen Angehörigen der Regierungsparteien oder auch drumherum?
Aber die Landtagsabgeordneten, die werden schon darüber reden mit ihren Parteien und auch wohl mit dem Innenminister oder vielleicht auch mit Kretschmann. Ich halte es auch für notwendig, weil ich einfach der Meinung bin, dass Kretschmann diesen Brief von mir gar nicht gelesen hat. Den habe ich zwar als Einschreiben geschickt, da kam mir vier Wochen lang erst mal gar nichts. Da habe ich wieder hingeschrieben und dann kam die Antwort vom Staatsministerium. Ja, ich müsste ja verstehen, dass Kretschmann nicht alle Briefe selber beantworten könne, hat es geheißen, aber sie haben das dann zuständigkeitshalber im Ministerium weitergeleitet und eben die dann an den Verfassungsschutz weiter. Und da war mir schon klar, was da wieder kommt, dass die alten Antworten wieder erscheinen werden. Und so war es eben leider auch. Ich bin der Meinung, dass notwendig ist, dass auch Kretschmann sich dringend damit befassen muss, auch mit dieser ganzen Angelegenheit. Und ich meine, nachdem ja früher auch mal den Anspruch für sich in sich für sie in Anspruch genommen hat, zu den Linken zu gehören, müsst ihr eigentlich auch wissen, wie das so aussieht mit der Politik. Ne? Also er kann ja nicht so unbedarft sein. Das gibt's ja wohl nicht. Er soll also gefälligst mal meinen Brief dann lesen. Das sind ja nur einige Argumente drin, ne? Dass ich nicht gleich behandelt werden will, auch nicht mit Nazis, ne? Wenn die beobachtet werden. Das ist also echt der letzte Hammer, dass man dann V-Leute auf mich vielleicht ansetzt, die noch aus der Nazi-Szene stammen. Das ist ja auch noch möglich. Aber das darf mir gerade noch fehlen.
Haben Sie mal einen getroffen von den Schlapphüten? Auch diese Schlapphüte, sagt man ja zu den Verfassungsschutzleuten auch. Sind Sie mal jemanden begegnet? Lungern die dann vor ihrer Straße rum oder tun die nur nach öffentlichen Publikationen gucken?
Ja, in Versammlungen gab es eben sowas. Und ich immer gewundert habe, dass jemand so emsig aufschreibt. Ja? Aber die Methoden sind ja feiner geworden. Die haben ja so ein Abhörgerät in der Tasche, merkt ja keiner mehr. Das geht heute eben total anders. Und die rennen ja auch nicht mit dem Schlapphut rum. Ist eben also diese alte Geschichte immer mit dem Schlapphut, ist ja auch toll. Aber die Frau Oberschlapphütin, die Frau Rosenauer eben vom Verfassungsschutz, die soll sich mal der Sache annehmen, was da so los ist überhaupt. Und nicht, dass sie auch noch so aussieht.
Glauben Sie, da tut das... In absehbarer Zeit tut sich da was oder rennen Sie da ein bisschen gegen Windmühlen an?
Nee, ich denke, dass ich schon in absehbarer Zeit was tun muss, weil ich bin ja auch nicht der Einzige in der Angelegenheit. Gerade 40 Jahre Radikalenerlass hat ja schon einiges auf den Plan gerufen, eben auch von Berufsverbotsopfern, die sich jetzt auch zur Wehr setzen und auch entsprechende Entschädigungen fordern, was ja auch richtig ist. Und deshalb müssen die sich schon auch um diese ganzen Angelegenheiten kümmern, was da eigentlich Methode ist, was da so passiert ist oder bis heute noch. Das gibt's ja wohl nicht. Und ich denke, dass die Zeit auch reif ist, dass das wirklich verändert wird. Und 60 Jahre Baden-Württemberg sollten ja auch 60 Jahre oder Schritte zu mehr Demokratie sein. Wenn man wirklich in Anspruch nehmen will in Baden-Württemberg, wir sind ein Musterländle der Demokratie, na bitteschön, dann fangt mal schön an, Musterländle hier zu sein.
Glauben Sie, es kommt Ihnen vielleicht auch zugute, diese Diskussion über den Verfassungsschutz, dass der im Zuge auch der NSU-Mordserie so versagt hat? Und da ist er ja sehr in der Kritik und viele Leute fordern eine Veränderung, aber die bezieht sich häufig auch einfach um mehr Informationsfluss zwischen den Landesverbänden und dem Bundesverfassungsschutz. Aber glauben Sie, das hilft auch, diese Diskussion vielleicht in Ihrem Fall was zu ändern?
Ja, ich denke schon, er ist ja sehr in den politischen Fokus gerückt, eben durch diese Ereignisse. Und deshalb ist es schon jetzt von Bedeutung. Und wenn man das jetzt nicht aufgreift und jetzt nicht entsprechend verändert, ja, wann denn eigentlich dann? Da geht es ja ewig so weiter. Jetzt ist die Zeit dafür wirklich ordentlich. Und ein NPD-Verbot, ne, das ist ja auch überfällig, eine andere Geschichte. Und ich finde es aber auch als völlig unerträglich, dass die KPD immer noch verboten ist und man sich nicht dran macht an ein NPD-Verbot. Ist ein unmöglicher Zustand in deutschen Landen. Und das gibt es eigentlich in Europa beinahe nur in der Bundesrepublik.
Gibt es Ausdruck immer noch von dieser Sache mit dem recht blinden rechten Auge? Kann man das da immer noch so sagen? Oder die Gleichsetzung auch von rechts und ja, links, in Anführungszeichen Terrorismus
das,
auch?
Das wird wohl so sein. Ich denke schon, dass das auch der Fall sein wird. Nur ist das natürlich für die Schwierige der Linken, also der TKP, irgendwas nachzuweisen, dass irgendwelche Terrorakte verübt hätten oder verüben würden. Völliger Blödsinn. Kann man ja gar nicht machen. Da gibt es doch überhaupt null Beweise für irgendwie sowas. Gibt es ja gar nicht. Ne? Und wie denn eigentlich? Also ich empfinde meine Partei, die TKP, als die demokratische Partei im Sinne des Grundgesetzes. Ne? Und ja.
Und wie könnte man den Passus dann verändern, dass die DKP einfach kein verfassungsfeindliches Bestreben ist? Dass das komplett rausfliegt?
Die soll mal überhaupt definieren, was das sein soll. Verfassungsfeindliche Bestrebung. Was ist denn das überhaupt? Das hängt immer so im Raum. Aber was ist das? Ist das verfassungsfeindliche Bestrebung, wenn die also der Regierung vorwerfe, dass sie jetzt eben komische Dinge gedreht hätte mit Elektro- oder mit Energiekonzernen zum Beispiel. Da müsste ja Mabus der Oberverfassungsfeind sein, wenn man das so interpretieren wollte.
Aber der wird schätzungsweise nicht von der Seite beobachtet.
Oder auch einige Sachen, oder die 6 Millionen, die dann damals vom Kohl und dem Deckel gehalten wurden, die immer noch nicht rausgekommen sind. Ja, was ist denn das? Aber da hat man keine Zeit gehabt, sich um das zu kümmern.
Man muss sich auch ein bisschen Galgenhumor dann aneignen, wahrscheinlich, wenn man da die ganze Zeit sich mit sowas rumärgert. Sie haben ja aber jedes Jahr, haben Sie dann Ihren Jahresbericht angefordert. Was schreibt der Verfassungsschutz über Gerhard Bialas? Was haben Sie da denn so alles, was stand da denn immer drin? Dass Sie auf der und der Versammlung waren? Oder?
Nee, da steht da nichts mehr drin. In den Verfassungsschutzberichten und heute steht da kaum mehr was drin über die DKP. Und was die im Einzelnen dann da zusammengeschustert haben, ob ich dann Rede gehalten habe bei der Montagsdemo wie bei der letzten, wenn ich dann fordere, dass das System verändert werden muss, dass wir mit diesem System nicht weiter existieren können. Und ja, das ist eine andere Geschichte. Aber das weiß ich nicht, was die da jetzt zusammenschustern. Da haben die ja ein bisschen Pech mit mir, die können ja meinen Internetzugang gar nicht kontrollieren, weil ich kein Internet habe. Sie können nicht mal meinen Anrufbeantworter kontrollieren, weil ich keinen habe. Und nicht einmal mein Handy, weil ich keins habe. Also die tun sich schon etwas schwer mit mir, weil sie immer noch meine Leserbriefe rausschnibbeln müssen, wenn die das wollen, und die Artikel lesen, die im Tagblatt kommen. Oder jemanden hinschicken, wenn ich irgendwo bei einer Versammlung bin.
Sie haben
vorhin, Die müssen noch schaffen.
Da gibt es ja auch einige schöne Anekdoten aus, auch im Wahlkampf von 1982, haben Sie vorhin erwähnt, was der Verfassungsschutz da in seinen Jahresbericht aufgenommen hatte.
Nee, 1982 habe ich keine Anekdote. Aber ich habe mal eine Anekdote, wo Späth da war, also Cleverle, bei einer Landtagswahl, meine ich, war das, in der Turnhalle, weiß ich jetzt nicht mehr, war das in Lustenau oder war das in der Uni oder was. Jedenfalls hat er da gesprochen. Und ich habe mich zur Diskussion gemeldet, weil er nämlich von wegen der Grundgesetzfeindlichkeit, und sage ich, ja, ihr Spezi in Bayern, da hat er damals auch das Grundgesetz mit abgelehnt. Aber aus anderen Gründen als wie die Kommunisten. Und da ging es halt so weiter, und wegen Berufsverboten, da sagte dann Kleffele, ja, ich will sie alle hier behalten, aber nicht im öffentlichen Dienst.
Wo dann?
Ja.
Am liebsten im Knast.
Als Gernerle irgendwo. Wo man.
Ich meinte diese Sache mit der Wahlwerbung mit Dallas. Dallas, diese streng kapitalistische Fernsehsendung aus den USA, haben Sie doch auch mal im Wahlkampf verwurstet.
Ja.
Können Sie den Spruch nochmal sagen?
Also Tübingen ist nicht Dallas, weil Gerd Bialas.
Und das kam auch richtig gut an bei.
Das kommt gut an bei den Leuten.
Freund und Feind.
Auf dem Wahlplakat hat ja ein bisschen festig ausgesehen. Kommt ja auch den Verfassungsschutzbericht 1982 vor. Da haben die das auch abgedruckt. Und dieser Verfassungsschutzbericht ist für mich von besonderer Bedeutung, weil mir große Ehre zuteil wurde. Weil nämlich kein geringerer als wie damals Roman Herzog als Innenminister das Vorwort geschrieben hat. Und dieser Mann ist ja immerhin dann noch ein bisschen höher aufgestiegen. Bundesverfassungsgerichtspräsident und Bundespräsident, glaube ich, auch noch. Und so, also das ist ja schon mal was. Ne? Ha ja.
Gerhard Bialas als J.R. Ewing gleichgesetzt. Das ist ja wirklich auch ein schönes Bild, was da so mit transportiert wird. Vielleicht nochmal jetzt zur aktuellen Lokalpolitik. Sie sind seit 2005 aus dem Kreisrat, aus dem Gemeinderat raus. Wie verfolgen Sie, wie nehmen Sie Anteil jetzt noch hier an den Sachen, die Sie so lange mitgestaltet haben und jetzt eher so ein bisschen mit der Distanz?
Ich lese halt emsig, was so los ist. Aber ich mische mich dann nicht in die Arbeit meiner Gemeinderatsfraktion ein, der Linken, sondern die müssen selber gucken, wie sie damit klarkommen. Ich gehe da auch nicht mehr in die erste Reihe oder spiele da auch nicht den Oberlehrer. Und es war auch immer der Anspruch, den wir hatten, kein Fraktionszwang. keine Zensur und kein Maulkorb. Also diese drei Dinge waren uns immer wichtig. Und deshalb konnte auch jedes seine Mittwochspalte schreiben oder seine Kreissäcke oder einen Leserbrief, wie auch immer. Da wird auch kein Anton Brenner zensiert oder sowas. Und ich tue dann auch, wenn ich eine Meinungsverschiedenheit mit denen habe, das dann sicher nicht ausbaldobern, weiß ich wo, sondern ich werde dann das ganz kollegial mit denen selber bereden. Auch in der Arbeit der Wählervereinigung Tübinger Linke gibt es ja auch, oder auch in der Mitgliederversammlung der Linken, so, oder auch in einer DKP-Versammlung. Da werden dann über diese Dinge gesprochen. Und Einfluss dann nehmen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, tue ich dann schon noch auch mal, ob ich an der Bürgerversammlung teilnehme oder im Rahmen der BI Weststadt, Bürgerinitiative Weststadt, die ja auch ihr 25-jähriges Jubiläum jetzt eben hatte, hat auch eine tolle Broschüre rausgebracht, recht hübsch und ist dann nicht so ohne. Ich komme da auch drin vor, wo ich vor Jahrzehnten, vor 25 Jahren, die ersten Tempo 30 auf die Straße gemalt habe, auf die Herrenberger Straße. Das kam damals auch in der Zeitung, das Bild. Also das ist auch meine Ebene und da tue ich auch gerne drin arbeiten oder auch auf der auch Vereinsebene oder sowas mache ich gerne.
Welche sind die aktuellen Themen, die Ihnen in Tübingen unter den Nägeln brennen?
Die aktuellen Themen sind leider immer die Verkehrsprobleme, was ich an sich furchtbar finde. Es wäre viel wichtiger, dass die sozialen Belange, die Wohnungsproblematik mit in den Vordergrund gerückt wird, dass man hier wirklich sich auch sehr überlegt, was kann hier gemacht werden, was muss gemacht werden, um die Wohnungssituation zu verändern, dass alle in Tübingen Platz haben, dass hier keine Verdrängung stattfindet, dass eben die sozial Schwachen rausgedrängt werden und dass eben die Altstadt auch derart verwurstet wird für Leute oder die Millionen haben, um sich da entsprechend einzukaufen. Das darf nicht sein. Und in dieser Beziehung muss in Tübingen noch einiges passieren. Wir waren ja damals sehr glücklich, als die Garnison aufgelöst wurde, wo ja viele Garnisonswohnungen eben dann frei wurden, die man dann als Sozialwohnung umbauen konnte. War ja eine tolle Sache. Ja, oder auch, was ist das, eine Hechinger Straße, K15 oder was?
Vier-Häuser-Projekt,
ja? Ja, das Häuserprojekt, eine tolle Sache, wo ich immer dafür war. Ich weiß noch, wo das Haus da eben, dieses 15, besetzt wurde.
Ne, da haben wir damals
einen großen Eintopf gekocht und dahin gebracht, damit die was zu essen haben. Aber eben auch sowas, immer Solidarität auch für den, die sowas brauchen.
Der Rückzug aus den politischen Ämtern hat Ihnen natürlich auch bestimmt ein bisschen mehr Zeit gegeben für Ihre Bienen. Was machen Sie sonst noch?
Ja, man muss das einfach sehen mit der Zeit. Ich habe auch noch ein Eckerle, aber es ist ja auch so, dass die Gesundheit nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Und bei mir sieht es einfach konkret so aus, dass ich mal eine Operation im Hals hatte mit Lymphknoten und dass ich eben so eine kleine Leukämie im Halse habe. Das sind eben so Feinheiten oder auch mit der Sehkraft. Ich kann das zwar hier noch lesen, trotzdem bin ich etwas augengeschädigt. Und auch sonst ist man halt nicht mehr so ganz neu. Ich kann also nicht mehr so rennen und so. Ich vermeide deshalb auch an Großdemonstrationen teilzunehmen. Ich mache das einfach nicht mehr, weil ich das so nicht mehr schaffe. Früher bin ich überall mit hin und so, aber ja, so geht das halt. Ich war ja früher auch viel bei den Jüngsten und jetzt bin ich eben...
Aber immer noch aktiv und gut zu hören und zu verstehen mit Botschaften und mit Zielen.
Ja, ich meine eben, ja, ich bin immer noch aktiv, aber ich versuche auch immer wieder ein Beispiel zu geben, dass man sich auch wehren muss, wenn was ist. Ja. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Das gilt eben auch für mich immer noch und ich sage, die junge Generation muss es eben auch lernen, sich zu wehren. Ich kann das nicht für sie machen, muss es selber tun und auch ihre Erfahrungen selber sammeln, was sie auch machen will. Und ich denke, sie wird auch gute Erfahrungen sammeln und auch lernen, wie man sich zur Wehr setzen muss, um entsprechend was zu erreichen. Schließlich gibt es in Tübingen jetzt auch einen Jugendgemeinderat. Die gab es ja jahrzehntelang nicht. Und es gibt ja eben doch einige Fortschritte, auch was das anbelangt. Oder Äpplehaus, wenn man sieht, besteht immer noch. Wenn ich denke, dass ich damals mit dabei war, wo das Äpplehaus besetzt wurde, ne, Tonsteine Scherben, das war eine tolle Geschichte. Eben auch sowas hat man dann noch in Erinnerung. Eben, und da ist man auch doch so einigermaßen jung geblieben. Und ich habe auch großes Verständnis für die Aktionen eben der Jugend, auch wenn die nicht immer im Sinne von Alten sein mögen. Aber es muss eben immer was bewegt werden. Wenn man nichts bewegt, dann wird das verlahmt, die Kiste.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gerhard Bialas, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gesundheitlich und auch in Ihren Bestrebungen, endlich vom Verfassungsschutz irgendwie frei zu werden.
Ich bedanke mich.
Schön, dass Sie da waren.